Keiner ist wie du. Jesus ist einzigartig. Das gibt's nicht nochmal. Und Jesus ist der Herr. Ich möchte in diesem Jahr eine Predigtreihe mal starten von den verschiedenen Namen und Bedeutungen und Aufgaben unseres Herrn. Und heute fängt es an mit dem Thema Jesus ist der Herr. Und dann folgt Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann Jesus ist das Wort Gottes. Und dann Jesus ist der Richter. Und als letztes Jesus ist der Retter. Das erste ist jetzt, Jesus ist der Herr. Wir alle haben ja einen Namen. Und das ist auch gut so. So können wir uns dann auch ansprechen. Ja, und es gibt verschiedene Formen auch unter den Völkern. Ja, in Israel oder auch in der alttestamentlichen Zeit würde ich dann heißen Peter ben Anton. Ja, man würde immer den Nachnamen des, also den Vornamen des Vaters noch dran haben, Peter ben Anton, damit man die ganzen Joshua und Kalebs und sonstigen Leute einfach unterscheiden konnte, hat man das immer so gesagt, Ben, Sohn des Anton. Manchmal verbindet man auch etwas mit dem Namen. Hat der Name eine Bedeutung? Manche wissen das, woher er kommt, was er bedeutet, wenn er zum Beispiel aus anderen Sprachen abgeleitet ist. Und andere Familien haben die Eigenschaft und die Angewohnheit, denselben Namen immer weiterzugeben. Ein Freund von mir ist Kleon der Dritte. Kleon der Erste, der Zweite sind Großvater und Vater. Und Kleon der Vierte ist jetzt sein Sohn. Und der Fünfte ist auch schon geboren, das Enkelkind. Und dann haben die noch so Zusatznamen, damit man die unterscheiden kann voneinander. Namen haben Bedeutung. Es kam mal ein Indianer zu seinem Häuptling und sagt, Häuptling, ich habe mal eine Frage. Du bist doch derjenige, der eigentlich die Namen verleiht, wenn die Kinder geboren werden. Wie machst du das eigentlich? Wie kommst du auf die Namen? Sagt der Häuptling, ganz einfach. Wenn so ein Kind mir gebracht wird, dann schaue ich so um mich. Und wenn ich da hinten so einen Hirsch sehe, dann sage ich, springender Hirsch. Und dann, wenn ich wieder um mich schaue bei einem anderen Kind und ich sehe einen Adler, dann sage ich, großer Adler. Aber weshalb fragst du mich, schleichende Schlange? Namen können manchmal sehr hilfreich sein oder auch eine Belastung. Wir hatten mal einen Seminaristen, der stellte sich vor und sein Vorname war Friede mit Gott durch Jesus Christus. Okay, das ist in Deutschland nicht möglich. Diesen Namen hat er in Brasilien bekommen. Er wurde dann von uns allen und auch während seiner Schulzeit in Deutschland immer nur Friede gerufen. Aber sein vollständiger Name im Pass war Friede mit Gott durch Jesus Christus. Sein Vater war Missionar und er wollte dann durch den Namen seines Sohnes schon mal eine klare Botschaft rausschicken. Kann man machen. In Bayern hat mal ein Lehrer neu in einer Klasse angefangen und hat die Schüler mal gefragt, wie heißt du denn? Dann hat er gesagt, Hannes. Das heißt nicht Hannes. Das heißt Johannes. Okay. Und wie heißt du? Ich bin der Sepp. Das heißt nicht Sepp. Das heißt Josef. Okay. Und wie heißt du? Ja, mein Name ist Joghurt. Namen haben manchmal eine Bedeutung. Und der Name unseres Herrn, der hat auch mehrere Titel und Namen. Einmal Jesus Christus, der Herr. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich heute mit Kyrios. Kyrios Jesus. Jesus ist der Herr. Und dieses frühchristliche Bekenntnis ist einer der Gründe, warum Christen in der Anfangszeit der Gemeinde so verfolgt worden sind. Und dabei hat dieser griechische Begriff Kyrios eine ganz andere Bedeutung als das Wort Herr, das wir heute benutzen. Zum Beispiel bei Herr Meier, Herr Müller und so weiter. Und vielen Christen ist heute auch nicht mehr bewusst, was es bedeutet, wenn wir Herr Jesus sagen. Denn zwischen dem urchristlichen Bekenntnis, dass Jesus den Hoheitstitel Herr gibt, und dem heutigen Sprachgebrauch hat es einen gewaltigen Bedeutungswandel gegeben. Heute wird ungefähr ab 16 Jahren jeder junge Mensch eben mit Herr oder Frau auch angesprochen. Heute ist im Grunde jeder Mann ein Herr. Ursprünglich bedeutete das Wort Herr der Ältere, der Ehrwürdigere, der Dienstherr, auf jeden Fall der Höhergestellte. Das wird auch aus dem Lateinischen zum Beispiel abgeleitet, Senior. Das Wort Herr wurde im frühen Mittelalter ausschließlich für Adlige angewandt, später auch für Geistliche. Der Pfarrherr kommt daher und zum Beispiel auch die Ratsherren. Etwa seit dem 18. Jahrhundert ist Herr eine Bezeichnung für den Mann jedes Standes. Heute ist jeder Herr. Eigentlich ist das Wort Herr nicht mehr angemessen, um den griechischen Begriff Kyrios wiederzugeben. Denn Kyrios ist ein Titel, eine Auszeichnung von höchstem Rang und Gewicht. Auch wenn wir heute Jesus sagen, oder heute Herr Jesus sagen, ist das oft nur eine Höflichkeitsform, eine normale Anrede Jesu, die aber bei weitem nicht mehr das trifft, was das Urchristentum damit ausgedrückt hat: Jesus ist Herr. Das hat eine viel weitere Bedeutung. Oder das Wort Herr ist gar zum Füllwort in unseren Gebeten geworden. Dass wenn man gerade nicht weiter weiß, dann sagt man: Ja, Herr. Wir tun gut daran, uns die neutestamentliche Bedeutung des Wortes Kyrios nochmal bewusst zu machen. Und wir sollten uns auch dabei bewusst sein, dass die deutsche Sprache in diesem Fall etwas arm ist. Im Englischen gibt es für die beiden Worte Lord und Mister eben eine ganz klare Unterscheidung. Kyrios, der Herr Jesus, ist der Lord, der Herr. Und Mister ist das, was wir auch mit darunter einfach auch setzen. Dasselbe gilt es auch im Französischen. Seigneur ist für den höheren Herrn, für Kyrios, für Gott, für Jesus. Und Monsieur ist halt eben für den Herrn allgemein. Für die Menschen im Griechentum hatte das Wort Herr etwas Ehrfurchterregendes, etwas Erschreckendes, etwas Bedrohliches an sich. Und das hängt mit der römischen Kaiserkultur zusammen. Der Kaiser galt als teilhaftig am Wesen der Gottheit. Das wurde in der Kunst und auch in der Architektur sehr deutlich. Der Kaiserpalast war gestaltet wie ein Göttertempel. Auf Bildern wird der Kaiser häufig mit einem Lichtschein um das Haupt dargestellt. Der Kaiser erschien ganz selten in der Öffentlichkeit. So erhielten seine wenigen öffentlichen Auftritte den Charakter einer Erscheinung, einer Epiphanie. Und der Kaiser besaß in der Regierung und Verwaltung des Reiches uneingeschränkte Macht. An den verschiedenen Orten des Reiches waren Kaiserbilder aufgestellt. Und in diesen Bildern erschien der Herrscher als gegenwärtiger Gott. Ich hole deswegen so ein bisschen weit aus, um einfach deutlich zu machen, was das für eine Bedeutung gehabt hat, als die Christen gesagt haben: Jesus ist der Herr, der Kyrios. Kaiser Augustus wird der Kyrios Gottes genannt, der Herr Gott. Herr und Gott genannt. Und Herodes der Große, Agrippa der Erste und Zweite und Caligula erhielten auch den Titel Kyrios. Nero nannte sich Kyrios der ganzen Welt. Und Domitian ließ sich als Herr und Gott nennen. Die Kaiser erwarteten von ihren Untertanen unbedingte Loyalität. Das heißt, der Kaiser als höchste Gottheit sollte und musste akzeptiert werden. Darüber hinaus waren sie oft tolerant, auch im Umgang mit religiösen Minderheiten. Aber das Römische Reich war ein totalitärer Staat mit religiösem Anspruch. Von jedem Bürger wurde die Anbetung der höchsten Gottheit, nämlich des Kaisers, erwartet. Und dieser Anspruch sollte das Reich politisch eben zusammenhalten. Ein Reich und eine Religion. Das war auch nicht anders, als dann das Christentum immer mehr Einfluss in das Römische Reich gewann und der Kaiser so um 311 merkte, ich habe mehr Christen im Land als andere religiöse Gruppierungen. Und er ist dann umgeschwenkt. Manche haben gesagt, er hat auch sich zum Christentum bekannt, wahrscheinlich seine Mutter und seine Schwester. Aber letzten Endes war das für ihn auch ein Politikum. Er sagt, die Einheit eines Reiches ist durch die Einheit einer Religion gewährleistet. Und da es die römische alte Religion nicht mehr gab, hat er dann umgeschwenkt 311 mit einem Toleranzedikt und gesagt, wir dulden das Christentum. Und Theodosius hat dann 381 das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Aber davor gab es 10 Verfolgungen, weil die Christen eben Jesus als Herrn bezeichneten, als den Kyros. Und es war diese kleine jüdische Sekte der Christen in den Augen der Römer und die behaupteten, Jesus ist der Herr. Mit diesem kurzen Satz waren sie zu Staatsfeinden geworden. Denn wenn Jesus Herr war, dann war Nero nicht der Herr. Herr sein kann nur einer. Und mit diesem Satz stellten die Christen das ganze politische System in Frage. In den Augen der Römer waren sie Atheisten, weil sie dem Kaiserkult nicht huldigten. Und mit dem Bekenntnis, Jesus ist der Herr, begann für die Urgemeinde eine blutige Verfolgungszeit. Seit dem Brand von Rom, 64 nach Christus, wurden sie von Nero und anderen Kaisern verfolgt bis zum Jahre 311 hin. Und es gab insgesamt 10 Verfolgungen, nicht immer über das ganze Land, aber eben in bestimmten Regionen, aber 10 große Verfolgungen. Manchmal gab es Anfragen an den Kaiser, wie sollen wir mit diesen Christen umgehen, die im Gegensatz zu uns den Kaiser nicht als den obersten Gott sehen, sondern eben ihren Herrn Jesus. Und Trajan antwortete eine Anfrage bezüglich der Angeklagten, die des Verrates und des Hochverrates angeklagt worden sind, weil sie nicht den Kaiser als obersten Herrn sahen. Die Angeklagten, die für schuldig befunden werden, sind zu bestrafen. Unter dem Vorbehalt, dass ein Mann, wenn er erklärt, er sei kein Christ und dies durch sein tatsächliches Verhalten beweist und er unseren Göttern opfert und sie verehrt, mag er vorher noch so verdächtig gewesen sein, durch seine Reue Verzeihung erhalten soll. Also wer dann nicht mehr Christus bekennt als den Herrn und den Göttern der römischen Zeit damals opfert, der wurde nicht bestraft. Und viele unserer Glaubensgeschwister sind dem nicht gefolgt und wurden bestraft. Das heißt, ein kleines formelles Opfer für die Götter und den Kaiser, und sie wären frei gewesen, hätten in Ruhe und Frieden leben können. Aber damit hätten sie auch ihr Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, widerrufen. Die Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist, hat auch einem der größten Christenhasser, den größten Missionar aller Zeiten, eben dazu berufen. Saulus war ein leidenschaftlicher Verfolger der ersten Christengemeinde. Wie ist es möglich, dass ein Mann, der Jesus und seine Anhänger leidenschaftlich verfolgte und ausrotten wollte, plötzlich das Lager wechselte? Er begegnete Jesus als dem Kyros, als dem Herrn. In der Apostelgeschichte 9 lesen wir, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus fragte, wer bist du, Herr, Kyrios? Und er antwortete, ich bin Jesus, Jesus der Herr. Das war ein Schlüsselerlebnis für Paulus. Und das ist im Grunde auch, was wir berichtet haben, bekommen haben im Neuen Testament, auch für uns immer wieder ein Schlüsselerlebnis. Und wir haben es eigentlich auch überliefert bekommen durch das Neue Testament und durch die Kenntnis der Evangelien, dass Jesus der Herr ist. Ich brauche nicht ein Erlebnis wie Saulus, weil ich habe einfach dieses Bekenntnis, diesen Hinweis, diese Information aus dem Wort Gottes. Ich muss nicht auf eine bestimmte Erscheinung warten, denn ich darf einfach im Wort Gottes lesen, dass Gott mich lieb hat, dass er mein Herr ist. Und wenn ich ihn anerkenne als Herrn und an ihn glaube und ihm vertraue, dann bin ich sein Kind, dann gehöre ich ihm. Jesus spricht auch von Gott als dem Herrn. Auch die Christen reden Gott als den Herrn an, weil er der Schöpfer ist, in Apostel 17, Vers 24. So wird auch der Gottesname Jahwe im Alten Testament in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, als Kyros wiedergegeben. Septuaginta heißt es, weil es entweder 70 vor Christus geschrieben worden ist oder von 70 Leuten geschrieben worden ist. Da sind sich die Gelehrten immer noch nicht so ganz einig. Aber Septuaginta heißt eben 70. Und das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und Jahwe, Gott, wird als Kyros dort wiedergegeben. Und im Neuen Testament wird dieser Titel konsequent dann auf Jesus angewendet. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Zum Aussprechen des Kyros gehört auch das Handeln, auch der Gehorsam. Jesus macht in Lukas 6, Vers 46 deutlich, was nennt ihr mich aber Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Wenn wir Jesus als Herrn bezeichnen, nicht als Floskel im Gebet, sondern wirklich, er ist mein Herr, dann hat er auch in meinem Leben zu sagen. Wer nicht bereit ist, den Willen Gottes zu tun, soll auch nicht äußere Formeln und Worthülsen gebrauchen, die das ausdrücken. Der Glaube an Gott muss echt sein. In der letzten Woche hat sich die Synode der Rheinischen Kirche getroffen und sie haben beschlossen, dass sie homosexuelle Paare trauen. 211 Stimmen wurden abgegeben, 7 waren dagegen und 9 haben sich enthalten. Wie kann man sagen, Jesus ist der Herr und nicht das tun, was er geboten hat in seinem Wort? Man hat den Pfarrern die Freiheit gelassen, die dem nicht nachfolgen können, dass sie keine homosexuellen Paare trauen müssen. Aber hier wird es einfach ganz praktisch. Jesus als Herrn zu bezeichnen, heißt auch, seinem Wort gehorsam zu sein. Und selbst wenn eine Synode diesem nicht nachfolgt, stimmt das immer noch. Jesus ist der Herr. Das ist wahrscheinlich das erste Bekenntnis der Urchristen. Und wenn auch das Bekenntnis alleine nicht genügt, sondern der Gehorsam dazugehört, so ist es doch enorm wichtig. In Römer 10 heißt es denn, das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das Bekenntnis, das heißt die öffentliche Anerkennung der Autorität Jesu, ist enorm wichtig. Und vorhin haben wir gesehen, dass das bloße Bekenntnis ohne Glauben und Gehorsam nicht ausreicht. Aber ein Glaube ohne Bekenntnis ist auch ebenso wertlos. Das öffentliche Anerkennen und Bekennen der Autorität Jesu ist enorm wichtig, weil man sich so für jeden sichtbar auf die Seite Jesu stellt. Dass es sich dabei nicht um ein Pflichtbekenntnis geht, ist klar. Es ist immer eine Antwort der Liebe auf das, was Jesus für uns getan hat. Liebe und Bekenntnis wird zum Beispiel in 1. Johannes 4 gleichgesetzt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer bekennt, so beginnt Johannes, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott bleibt in uns. Jesus ist der Herr meines Lebens. Aber er ist nicht nur der Herr meines Lebens, sondern ist auch der Herr der ganzen Welt, ein Weltherrscher. In Römer 14, Vers 9 wird deutlich, dass Jesus der Herrscher über die gesamte Menschheit ist. Er steht über jede Macht und Gewalt und er sitzt zur Rechten Gottes, sagt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Und Jesus ist Herr der Herren und König der Könige. Das lesen wir in Offenbarung 17. Jesus ist der oberste König, der oberste Herr. Und wo wird dieses Herrsein Jesu denn sichtbar? Denn wenn wir mit offenen Augen in unsere Welt hineinschauen, habe dort doch offentlich ganz andere Herren das Sagen. Und in Hebräer 2, Vers 8 wird diese Spannung dann auch ein Stück auf den Punkt gebracht. Alles hast du zu seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und trotzdem ist es so. Jeder Herr ist eigentlich Christus unterworfen. Es gibt keinen höheren als er. Nur wir sehen es noch nicht. Das ist die große Spannung, in der wir Christen stehen. Wir glauben und wir wissen, dass alles Jesus unterworfen ist. Jesus ist der Herr. Aber dies ist eben noch nicht sichtbar. Und Jesus ist der Herr ist eine Herausforderung für uns heute, in unserer Welt, in unserer Umgebung, in unserem Bereich. Jesus ist der Herr, und das war nicht nur das Bekenntnis der Urgemeinde und der Urchristen, es ist das Bekenntnis aller Christen zu aller Zeit. Und dieses Bekenntnis fordert Konfrontation heraus. Dieses Bekenntnis bleibt nicht ohne Widerspruch. Wenn Jesus der Herr ist, dann ist der Mensch nicht Herr seiner selbst. Und wir merken, dass dies ein anstößiges Bekenntnis in einer intoleranten und toleranten Welt ist. In der Zeit nach der Aufklärung, wo der Mensch endlich herausgetreten ist aus seiner Unmündigkeit. Sehr interessant, dass in der Zeit der Aufklärung, so 17. bis 18. Jahrhundert, der pietistische Glaube damals und die Aufklärung ganz eng miteinander verbunden waren. Beide Richtungen haben versucht, den Menschen aus seiner Unmündigkeit zu befreien. Der Pietismus aus der geistlichen Unmündigkeit. Er hat sie aufgefordert, die Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, Hauskreise zu bilden, Mission voranzutreiben. Und die geistliche Mündigkeit des Menschen ist ihnen vor Augen gestanden. Es war einfach eine Zeit, wo das ein richtiges Erwachen war. Gleichzeitig in der Aufklärung hat man dann auch versucht, den Menschen in eine gewisse Mündigkeit hineinzubringen. Aber auch ohne Gott. Manchmal sogar ganz bewusst ohne Gott. Das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel der französischen und englischen Aufklärung und deren Folgen. Die französische Aufklärung führte zur Revolution und zu einer blutigen Verfolgung. Die englische nicht. Weil die englische Aufklärung Gott mit in diese Aufklärung mit einbezogen hat. Jesus ist der Herr. Und wir stehen eigentlich mit dem Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist und zu sagen hat, auch über unser persönliches Leben, über unsere ethischen Entscheidungen, in der Konfrontation, in der Opposition zum Zeittrend. Denn dann ist das Bekenntnis, Jesus ist Herr, ein unbequemes, aber nötiges Bekenntnis. Wenn Jesus Christus Herr ist, dann können wir nicht tun und lassen, was wir wollen. Dann sind wir Jesus gegenüber als dem Herrn verantwortlich. Und deswegen ist unser öffentliches Bekenntnis zu Jesus so wichtig, auch als Botschaft für die anderen. Ich finde das manchmal so bezeichnend, wenn man einfach in der Öffentlichkeit so mal ganz unvoreingenommen zu Jesus Stellung nimmt und sagt, ja, da glaube ich dran. Von Ablehnung bis zur Bewunderung. Oft Ablehnung. Während meiner Ausbildungszeit haben wir öfters in den Fußgängerzonen auch missioniert und haben dort Freiveranstaltungen gemacht, aber die Leute blieben eigentlich nicht so lange stehen oder kamen gar nicht. Und dann haben wir uns mal zu dritt hingestellt und haben einfach nur hochgeguckt. Ja? Menschen sind Lämmlinge. Wenn einer guckt, gucken alle. Immer hochguckt, zu dritt. Und immer mehr kamen zu uns und guckten auch hoch. Was ist denn da? Und wenn genug rumstanden, habe ich mich rumgedreht und habe gesagt, heute Abend haben wir eine Veranstaltung für Jugendliche in der Teestube. Wir laden Sie alle ganz herzlich ein. Wir sind Christen und dann kurz das Evangelium. Zack, waren die wieder alle weg. Ja, das ist klar, weil das Bekenntnis mag nicht jeder. Und dann haben wir wieder hochgeguckt. Bis wieder genug da war. Ja, und dann ging es weiter. Das Bekenntnis. Manche haben einen Anstecker. Jesus lebt. Ist immer eine gute Gesprächseinstieg. Gibt es heute noch zu kaufen in Rot mit silberner Schrift. Jesus lebt. Manche haben einfach nur ein Kreuz. Ist auch gut. Als ich meine Frau kennenlernte, arbeitete sie in Köln. Und dann hatten wir auch immer so das Bedürfnis, den Menschen von Jesus weiterzuerzählen. Und sie trug auch so einen Anstecker. Damals war bei der Jesusbewegung so eine erhobene Hand, die einfach auf Christus hinwies. Ja. Aus Silber war das in ihrem Revers. Und sie war in ihrem Amt angekommen im Aufzug und dann guckte einer auf dieses Abzeichen und dann fragte er, machen Sie Werbung für Rothändle? Weil früher war Rothändle so mit der roten Hand, ja, eine Zigarettenform, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr oder so. Jedenfalls, da hatte man dann auch den Einstieg und gesagt, nein, nicht Rothändle, sondern Jesus. Und das ist wichtig, dass wir einfach unseren Herrn bekennen in unserer Zeit, da, wo wir einfach auch Verantwortung tragen, wo wir Menschen begegnen, wo wir mit ihnen kommunizieren. Die Herren dieser Welt kommen und gehen. Aber unser Herr ist schon da und er bleibt und er wird wiederkommen und wir werden es alle sehen. Wir haben das in den letzten Jahren häufig erlebt, wie schnell die Herren dieser Welt kommen und wieder gehen, oft über Nacht. Machen wir uns aber klar, wenn Jesus Herr ist, dann ist nicht Obama oder Putin der Herr. Wenn Jesus Herr ist, dann ist er derjenige, der zu sagen hat. Und jedes Mal, wenn ich Herr Jesus sage, behaupte ich genau das. dass er zu sagen hat, dass er der Herr ist. Das bekennen wir im Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sichtbar oder nicht sichtbar. Dann ist dein Wille verbindlich und wichtiger als mein Wille. Und Gott bewahre uns davor, dass wir zwar Herr, Herr sagen, singen oder beten, aber tief im Inneren denken, ich tue doch, was ich will. Dann seien wir doch so konsequent und sparen uns diese frommen Worthülsen. Denn wenn Jesus der Herr ist, dann muss sich seine Herrschaft schon heute in unserem Leben auswirken. Und dafür dürfen wir uns öffnen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, du bist der Herr. Du hast zu sagen. Und du hast auch alle Macht in dieser Welt, im Himmel und auf Erden. Und deine Macht wird einmal ganz sichtbar werden, sodass alle Menschen sich vor dich beugen müssen und deine Größe und deine Macht und deine Herrlichkeit anerkennen müssen. Du bist der König. Du bist derjenige, der zu sagen hat. Und danke, dass ich das auch ganz für mich persönlich in meinem Leben so aufnehmen kann. Du bist derjenige, der mit mir in die nächste Woche geht und der mein Herr ist. Der mir sagt, wo es lang geht. Der mir einfach hilft, durch sein Wort das Richtige zu tun. Und darin möchtest du uns segnen und einander auch zum Segen setzen. Amen.